Einen wunderschönen guten Abend und willkommen bei der mittlerweile 16. Ausgabe vom Gamers Global Podcast. Nachdem wir im August ziemlich Gamescom-lastig waren, haben wir die Zeit genutzt, um uns ein bisschen zu erholen und sind jetzt mit der ersten regulären Ausgabe wieder mit dabei. Und heute Abend darf ich begrüßen das älteste überlebende Mitglied vom Raumschiff GameStar, Jörg Lange.
Da muss ich kurz drüber nachdenken, aber guten Abend.
Bernd Wehner.
Hallo.
Philipp Spilker.
Moin.
Benjamin Braun.
Hallihallo.
Und als Gast haben wir heute den Sebastian Schäfer. Hallo.
Guten Abend.
Und sich wunderbar gerade eloquent über uns ausgelassen hat Alex Hassel.
Sich. Hallo.
Ja. Sebastian, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mitzumachen. Erzähl doch erstmal so ein bisschen, was es mit dir auf sich hat, wo du herkommst, was du machst und wie du im Zusammenhang mit Gamers Global stehst.
Ja, also ich heiße Sebastian Schäfer, bin 28 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln. Bei Gamers Global bin ich jetzt seit etwas über 2 Jahren registriert. Am Anfang mehr oder weniger nur gelesen und ein paar Kommentare geschrieben. So Mitte letzten Jahres habe ich dann auch mal angefangen, ein paar User-Tests zu schreiben. Ein paar News.
Über welche Themen?
Das waren hauptsächlich Adventure, also User-Tests zu Lost Horizon, New Beginning oder auch Call of Duty Black Ops. Es war eigentlich sehr gemischt. Ja, und Spiele auf dem PC hauptsächlich, seit kurzem auch auf der Xbox 360. Hab jetzt kürzlich Assassin's Creed Brotherhood durchgespielt, was ich auch sehr gut fand.
Und wie kam es dazu? Also hast du vorher schon auf Konsolen gespielt oder warst du reiner PC-Spieler? Oder wie kam es dazu, dass du eine 360 jetzt geholt hast?
Ja, also ich war vorher tatsächlich nur PC-Spieler und ich habe vor 3 Wochen geheiratet und da haben wir halt ein bisschen Geld geschenkt
bekommen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja, danke schön. Und da haben wir halt dann gesagt, da muss jetzt auch ein neuer Fernseher her und Blu-ray-Player und dann auch direkt mal eine Konsole, dass man das alles mal vernünftig ausreizen kann und
Moment,
daher kam.
Moment, habt ihr das gesagt oder hast du das gesagt?
ja, also.
Ich kann ja deine Frau nicht einschätzen, oder spielt die auch Videospiele oder war das so, hey, ich habe geheiratet, jetzt hole ich mir eine neue Konsole?
Ja, grundsätzlich spielt sie auch, aber halt mehr so Sachen, sowas wie Anno, Siedler oder das Schwarze Auge Drakensang und sonst, wenn ich dann spiele, guckt sie auch gerne dabei zu. Also gerade Assassin's Creed Brotherhood ist ja auch von der Story her sehr, sehr schön gemacht und da hat sie auch so ziemlich 90% von dem Spiel zugeguckt, wie ich dann gespielt habe.
Also quasi ist der PC ständig besetzt und du hast irgendwie ein alternatives Spielgerät gebraucht, wenn ich das...
Nee, sie hat auch ihren eigenen Rechner, von daher wäre das kein Problem.
Mich würde noch interessieren, Sebastian, wegen Brotherhood, spielst du es denn dann wirklich so anal, also so auf 100% Synchronisation und den letzten Dungeon und so weiter? Oder eher so locker flockig, Hauptgeschichte, mal ein bisschen die Stadt übernehmen, ein paar Nebenmissionen, aber im Wesentlichen nach Gusto?
Also ich habe jetzt am Anfang halt versucht, ein bisschen gezielter alles zu machen, um dass ich jeden Aussichtspunkt synchronisiere und so. Habe aber dann später gemerkt, so ein bisschen, ja, ich will dann schon jetzt erstmal die Story wirklich komplett sehen. Und gerade auch bei Brotherhood sind ja die Missionen, also ziemlich fast jede Mission kann man ja dann nochmal so einen Bonus kriegen, den man dann halt, ich schaffe dieses Dungeon in 8 Minuten oder schaffe die ganze Erinnerung, ohne entdeckt zu werden. Und da habe ich schon gemerkt, das geht nicht einfach, dass man sagt, man macht die Mission jetzt und das schafft man immer, sondern da merkt man schon, dass man das für mehrere Anläufe eigentlich gedacht war, weil man muss wirklich nachher wissen, wo jede Wache eigentlich steht, dass man wirklich weiß, wann kann man hier wieder aus der Deckung rausgehen und weiterlaufen.
Ja, du hast ja teilweise schon gemerkt, einfach Zeitdruck auch, gell?
Ja, und dann habe ich nachher auch gemerkt, jetzt also ich versuche es einfach und wenn ich dann halt es nur 50% schaffe, habe ich gesagt, ist auch erstmal in Ordnung. Ich möchte dann schon erstmal die Handlung weiterverfolgen. Mhm. Man kann ja immer noch wieder jetzt, wenn man es durch hat, immer wieder noch die einzelnen Sequenzen wieder neu starten und wieder versuchen.
Ja, aber genau so spiele ich es auch. Also ich habe auch keinen Bock da, also ja, auf Highscore da irgendwie zu spielen.
Ja, Multiplayer habe ich mir noch angeguckt, so eine halbe Stunde. Allerdings weiß ich nicht, ob der mich da noch länger motivieren kann, weil das halt eher so Also eine nette Beigabe ist, aber ja, jetzt nicht als Kaufgrund.
Ja, da wollte ich dich gerade im Prinzip auch nachgefragt haben, weil ja vor kurzem die Multiplayer-Beta zu Assassin's Creed Revelations gestartet ist, allerdings nur auf der PlayStation 3. Mhm. Weil mir hat auf Dauer der Multiplayer von Brotherhood eigentlich ziemlich gut gefallen. Aber gut.
Also es ist nur so halt, es gibt ja auch ein Level-System, wie ich das so gesehen habe. Also man sammelt ja auch Punkte. Aber grundsätzlich ist das Spielprinzip ja immer das gleiche. Man hat immer wieder die Aufträge, dass man jemanden erledigen muss. Man wird selber dann der Gejagte. Und also für mich war es jetzt so in der ersten halben Stunde so, dass es ganz nett ist. Nur ich kann jetzt noch nicht zur Langzeitmotivation bei mir sagen.
Mhm. Ja, und Brotherhood ist dein erstes Assassin's Creed, oder?
Nee, ich habe 1 und 2 habe ich schon gespielt.
Auf dem PC dann nachträglich.
Ja.
Ja, aber dann bist du ein guter Adressat für meine Frage, weil jetzt kommt ja Revelations raus, also die Enthüllung. Und ich weiß nicht, also bei mir so persönlich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, so langsam reicht es mir mit dem Spielsystem, weil du im Prinzip seit Assassin's Creed 2 ja auch in derselben Welt unterwegs bist, also in derselben Zeit, mit demselben Typen, auch wenn er älter wird. Und ich frage mich halt auch immer, wo kommen denn noch die Steigerungen her? Der muss halt immer verrücktere Gadgets jetzt bekommen, so à la James Bond, weil sie halt letztendlich mit derselben Engine eben da rumhantieren. Wie geht dir das in der Beziehung? Freust du dich auf Revelations oder?
Also das auf jeden Fall. Nur was ich halt schon gemerkt habe, wo ich dann Brotherhood durch hatte, hat man dann doch gemerkt, so das ganze Kämpfen, das wiederholt sich ja dann auch immer wieder. Das ist, ich glaube nicht, also das Ende von Brotherhood ist schon so, dass es motiviert, direkt den nächsten Teil zu kaufen. Aber ich glaube, weil die Spielmechanik halt dann wirklich die gleiche ist, ist dann so die Frage, ob man dann sagt, ah, erstmal ruhig Pause dazwischen. Also mit zwischen Assassin's Creed 2 und Brotherhood hatte ich mir halt auch eine gewisse Pause ja gehabt. Und daher fand ich das wieder ganz nett. Und bei Brotherhood kam das halt mit dieser Bruderschaft halt noch dazu, dass man halt die Assassinen da ausbilden kann und die dann auf diese, ja, diese Mission schicken kann, die man dann halt levelt. Und das fand ich halt auch ganz witzig. Hab halt nur nachher gemerkt, es nimmt natürlich auch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen weg.
Ja,
weil
ja, jetzt, ja.
Wenn man einfach sagt, so Left-Button gedrückt halten, um Pfeilhagel zu holen, dann ist natürlich klar, dann.
Ja, wobei die ja alle sehr einfach waren, die Assassin's Creed-Teile. So. Aber ich bin auch der Ansicht, also ist der nächste Assassin's Creed-Teil, der kann eigentlich nur über die Story kommen.
Mhm.
Ich habe vor Brotherhood aber auch gedacht, dass ich eigentlich überhaupt keinen großen Bock mehr habe auf Assassin's Creed. Und dann hat mir Brotherhood doch wieder so einen Spaß gemacht. Von daher, weiß ich nicht, also ich bin jetzt auch noch nicht so wahnsinnig heiß auf das Neue. Aber wahrscheinlich werde ich dann trotzdem wieder viele Stunden darin versenken.
Mhm.
Und ich finde Assassin's Creed ist eine Reihe, die es wirklich drauf hat, die Geschichte über die Teile hinweg irgendwie immer spannend zu halten und immer an den richtigen Momenten irgendwie was Neues einzufügen. Und auch wenn das teilweise einfach nur völlig abgefahren und eigentlich albern ist, also erinnert mich immer so ein bisschen an Galileo Mystery.
Mhm.
Trotzdem wird man irgendwie dranbleiben und das weitererleben. Und also das zieht bei mir immer noch.
Für mich ist der Hauptreiz,
das wirklich mal gut ist.
Für mich ist der Hauptreiz einfach diese geschichtliche Einordnung und da in einem antikes Blödsinn, in einem Renaissance-Rom oder Renaissance-Venedig rumzurennen. Dann kennt man die Städte vielleicht auch aus der Wirklichkeit, findet da irgendwelche touristischen Attraktionen wieder. Das hat mich schon immer fasziniert.
Allerdings finde ich auch die Handlung, die in der Gegenwart abläuft, also der, wo man Desmond Miles spielt, eigentlich für mich interessanter. Ich bin schon gespannt, was Ubisoft aus der Geschichte noch macht, wie sie dann auch beendet wird. Ich meine, Revelations ist ja nur der letzte Teil der Ezio-Trilogie. Assassin's Creed 4 wird natürlich diese Handlung dann wahrscheinlich einfach weitergeführt mit Desmond Miles. Und ist die Frage auch, wie lange Ubisoft das überhaupt strecken kann.
Mhm.
Also man will natürlich nach 15 Assassin's Creed-Teilen langsam doch mal wissen, wo es dann wirklich, wie es dann wirklich zu Ende geht und ob sie überhaupt da schon jetzt Ideen haben oder ob sie das sich immer noch alles offen halten.
Ich hoffe ja immer noch auf Russland als Setting.
Na.
Das war ja schon mal öfters im Gespräch und ja, vielleicht kommen sie da noch hin.
Ich kann mir halt bei Russland überhaupt nichts so, wie soll ich sagen, was, also außer dem Kreml kann ich mir kein ikonisches Gebäude vorstellen in Russland, wo man drüber klettern könnte, weißt du? Also für mich wäre Russland im Spiel, da wäre der Kreml und ein Haufen gleich aussehender Häuser.
Ja, das stimmt schon. Vielleicht finde ich es aber auch gerade deswegen so spannend, weil ich selber überhaupt nicht wüsste, wie ich das programmieren sollte.
Ich glaube eher, das geht irgendwie nach Frankreich, Revolution oder so England, so zur Zeit von, keine Ahnung, Elisabeth oder Henry dem Fünften, irgendwie sowas.
Das ja, kennt man nämlich Paris, auch so. Die Assassinen, ja, Paris, das war ja da, Frankreich waren ja da, Templer und so.
Ja, ja.
Auf den Eiffelturm klettern. Weniger,
aber Eiffelturm, Notre Dame, da könnte man was machen.
Hochklettern. Oder die Freiheitsstatue, genau.
Ja. Und dann ist unter dem Eiffelturm auch wieder so ein Heuballen. Das wird der längste Flug darunter, den es je in einem Assassin's Creed Spiel gab.
Ja, genau.
Und der Kölner Dom als Assassinengrab.
Was wurde denn sonst noch so gespielt? Der Christoph ist heute leider nicht da. Der hat Space Marine gezockt. Habt ihr das irgendwie länger gespielt? Weil ich habe es nur kurz gespielt.
Ich auch nur relativ kurz.
Aber du hast auch gespielt, oder?
Ja, ja.
Weil also ich habe das heute, glaube ich, nochmal als Kommentar geschrieben. Also wir wurden ja ein bisschen angegriffen für niedrige Wertung und so weiter, nach dem Motto, andere Shooter sind ja auch nach einer Stunde immer dasselbe. Das stimmt halt so nicht. Also du rennst halt beim Space Marine die ganze Zeit nur auf diesem einen Planeten rum und in Wahrheit ist es auch eigentlich nur eine große Fabrikanlage vom Eindruck her, wo du ja zum Beispiel bei, keine Ahnung, einem Black Ops oder Modern Warfare 3 oder sowas, wirst ja unglaublich in der Weltgeschichte rumgeschossen. Also das stimmt schon mal nicht. Aber was mich wirklich stört an dem Spiel, es ist mir jetzt auch erst aufgefallen, so auf den zweiten Blick, es geht ja bei Space Marines, ich bin ja so ein kleiner Möchtegern Space Marine Fan, weil ich diese Black Library Bücher manchmal ganz gerne lese, so nach dem Motto, ja, Hirn nicht anstrengen und blutige Gemetzel, und dann sind manche ganz, ganz gut überraschenderweise und auch von der Story her klasse, also Thousand Suns zum Beispiel, von der Warhammer Heresy, 40k Heresy Serie. Und bei diesen Space Marines geht es ja eigentlich schon immer so um Kameradschaft und Zusammenarbeiten. Und der eine wirft die Frag Grenade und der andere hechtet um die Ecke. Und das ist ja im Spiel überhaupt nicht drin. Du bist ja eigentlich allein unterwegs, hast mal ein oder zwei Begleiter, die sich auch nicht sonderlich toll anstellen. Also eigentlich ist das ja gar nicht so, wie es immer im Tabletop und vor allem in den Romanen beschrieben wird. Also mich wundert eigentlich, dass die Warhammer-Fans es zu mögen scheinen. Also das ist mir so aufgefallen.
Da kann ich jetzt natürlich relativ wenig dazu sagen, weil ich mich bei Warhammer ehrlich gesagt überhaupt nicht auskenne. Aber so rein vom Spielerischen wundert mich jetzt Christophs Meinung nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht lang gespielt. Aber ich hatte schon den Eindruck, naja, macht zwar schon irgendwie Spaß, da jetzt reinzukloppen etc., aber jetzt auf Dauer und immer wieder gleich, das Leveldesign von dem, was ich jetzt gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig vom Hocker gehauen. Und ja, was ich dann noch in Christophs Test gelesen habe über den Rest, da hat sich ja scheinbar tatsächlich nichts geändert, und insofern kann ich das schon nachvollziehen.
Ja, es tut sich einfach zu wenig so bei Gegnern und ja. Nee, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir da zu niedrig liegen, aber klar, wenn es jemandem gefällt, dann will er natürlich die 8 runterstehen haben. Apropos 8 runterstehen haben, Benjamin, fällt ja ein Spiel ein der letzten 8 Tage, wo wir eine 8.0 drunter geschrieben haben.
Ja, es könnte sein. Resistance 3 war das natürlich. Das hat sich die 8 im Gegensatz zu Space Marine auch wirklich verdient. Gibt natürlich ein paar kleine Schwächen, da sind wir ja in unserem Test auch, oder bin ich in meinem Test auch drauf eingegangen, wie die KI beispielsweise, und auch im Texturdetail gibt es ein paar Schwächen, aber ansonsten ist das wirklich ein schönes Ding. Hat auch wesentlich mehr Story als die meisten anderen Shooter, was ich persönlich als sehr angenehm empfunden habe, und die Inszenierung, die stimmt einfach von den einzelnen Spielszenen. Da kommt auf einmal das Schiff von den Bestien an und wirft dann irgendwelche Truppen auf mich ab und wirbelt gleichzeitig was weiß ich was für Holzpartikel und so weiter durch die Luft, und dann natürlich immer die Kreischlaute von den Bestien dabei, und die rennen halt massenweise auf einen ein. Das ist schon ganz cool. Aber das Beste am Spiel ist ganz klar natürlich der Waffenfundus, der Joe Capelli, wie der neue Hauptcharakter heißt, zur Verfügung steht. Das ist einfach sehr abwechslungsreich und das macht eine Menge Spaß. Schade ist halt, dass es sich an sehr vielen Stellen halt mit Run und Gun genauso erfolgreich spielen lässt, wie als wenn man die Waffen und ihre unterschiedlichen Funktionen versucht, möglichst effektiv gegen die Feinde einzusetzen. Aber auf höheren Schwierigkeitsgraden funktioniert auch das. Also wer da ein bisschen mehr taktischen Anspruch haben möchte, der stellt es einfach auf den höchsten Schwierigkeitsgrad und dann passt das schon. Dann ist Run and Gun nicht mehr so einfach.
Mhm. Wobei, es ist schon die Frage, ist es Resistance 3 die große PS3-Exklusiv-Shooter-See oder ist es nicht doch eher Killzone? Also wir haben Killzone ja höher bewertet und ich finde auch so irgendwie insgesamt ist das schon noch cooler. Also mit diesen ganzen faschistoiden Einflüssen, ja, den komischen Hellgastmasken und so weiter.
Ich glaube aber auch, dass genau das der Punkt bei Killzone ist, der das Spiel so reizvoll macht, gerade für uns. Hier eben aufgrund dieser, den Bezügen zu den Nazis, die zumindest optisch ja sich sehr, sehr deutlich widerspiegeln, dazu den Hellgast. Und gut, es ist optisch natürlich noch wesentlich edler, sage ich jetzt mal. Es setzt auch mehr so auf die Licht und Schatten, mehr Schatten als Licht meistens. Und ein bisschen mehr auf diese, sehr brachiale Inszenierung, sage ich jetzt mal.
PS3 hat schon, also da jetzt zwei Exklusivmarken.
Ja. Also rein technisch betrachtet ist es natürlich der gute alte Killzone-Shooter aus Holland natürlich schon das deutlich hochwertigere Produkt.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war halt, dass ja in wirklich wenigen Tagen jetzt die große, eine der beiden großen Xbox-exklusiven Serien kommt. Und da wiederum, also Gears of War 3 ist schon auch nochmal ein dickes Brett. Also da können die Leser gespannt sein oder die Zuhörer, wie wir es denn dann testen werden in wenigen Tagen.
Lohnt es sich denn, bevor man Resistance 3 spielt, auch mal die ersten beiden Teile nachzuholen? Oder sollte man lieber die einfach weglassen? Ich habe bisher noch nie Berührung mit der Resistance-Reihe gehabt.
Naja, einfach weg. Doch sehr gespannt drauf. Einfach weglassen sollte man sowas bei Spieleserien wahrscheinlich grundsätzlich nicht. Aber du verlierst jetzt auch nicht unbedingt sonderlich viel, wenn du Resistance 1 und 2 nicht gespielt hast. Und du verstehst auf jeden Fall alles. Es ist eine Einleitung da, die alles zusammenfasst, was vorher passiert ist. Und das reicht auf jeden Fall dicke. Also Vorkenntnisse brauchst du definitiv nicht.
Was hat noch ein 3 im Titel? Ja, Deus Ex 3, so indirekt können wir vielleicht noch drüber reden. Was wurde denn sonst
Fighter so gespielt?
Street Fighter 3.
Okay. Wobei das gar nicht so heißt, sondern Street Fighter 3 Third Strike Online Edition oder so. Das ist auf jeden Fall ein ewig langer Titel. Und das kam via 360 und auch für PlayStation 3 raus, über die jeweiligen Download-Services. Und das habe ich mir mal geladen, weil das zu dieser PSN-Sommeraktion gehörte, die so ein bisschen ungekonnt den Summer of Arcade kontern möchte.
Warum ungekonnt? Und
ja, weil der Summer of Arcade, glaube ich, schon noch die besseren Titel hat und auch ein bisschen besser irgendwie dafür Werbung macht, dass man halt, wenn man alle Spiele kauft, wirklich es ein bisschen günstiger kriegt und noch ein Spiel dazu.
Ich höre zum Beispiel jetzt zum ersten Mal, dass es so eine Aktion überhaupt beim PSN gab. Also das ist dann komplett an mir vorübergegangen.
Bei der PSN-Aktion ist das zwar auch so, wenn man alle 4 Spiele kauft, dann kriegt man später Payday The Haste kostenlos. Das ist so ein Shooter, in dem man Banken überfallen muss. Aber Rabatte gibt es nur für PlayStation Plus-Mitglieder. Also man kriegt beispielsweise keinen Rabatt, wenn man jetzt alle 4 Titel auf einmal kauft. Und die Struktur vom deutschen PlayStation Network ist ja nur auch nicht die beste. Ich habe heute Ewigkeiten danach gesucht, wo ich denn eigentlich Renegade Ops, das neueste Spiel, finde, das da runterladbar ist. Und musste das erstmal über die Suchmaske eingeben, bis ich es gefunden hatte. Also, meiner Meinung nach ist der Summer of Arcade da schon noch ein bisschen besser.
Also in meiner Wahrnehmung...
Ja, deine Wahrnehmung?
Nee, in meiner Wahrnehmung ist auch irgendwie, macht das Microsoft in dem Fall mit der ganzen Promotion wesentlich besser. weil ich weiß nicht, der Summer of Arcade, das ist schon irgendwie eine richtige Marke in sich irgendwo. Ja. Da warten die Leute schon drauf und Sony macht es zumindest für mein Empfinden irgendwie so, naja, wir müssen jetzt auch mal so irgendwas bringen und also versteht mich nicht falsch, ich mag die PlayStation genauso, ich habe mit der PlayStation angefangen, aber diesbezüglich müssen sie schon noch ein bisschen ranklotzen.
Es reißen sich auch schon Anfang des Jahres die ganzen Entwickler darum, in den Summer of Arcade reinzukommen, weil sie halt wissen, das wird ordentlich die Verkäufer nach oben treiben.
Ja.
Und das ist einfach etwas, was die Spieler auch wirklich kaufen. Naja, um zu Street Fighter zurückzukommen, ich habe jedenfalls gemerkt, dass ich in Street Fighter ein absoluter Versager bin. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass ich kein vernünftiges Fightpad habe. Und das werden jetzt Prügelspielfans wahrscheinlich sowieso schon als Blasphemie ansehen. Aber ich spiele es halt wirklich mit dem normalen PS3-Pad. Und da tun dann schon nach kurzer Zeit die Finger weh.
Jetzt muss ich aber mal fragen, Street Fighter 3, Third, was auch immer Edition, was ist denn, also das letzte Street Fighter war die Nummer 4, was ist denn, ist das der Vorgänger gewesen, der jetzt neu rausgekommen ist? Ich blicke da nicht wirklich durch bei der Street Fighter Reihe.
Das ist ein alter Street Fighter Teil, der jetzt aber halt mit Online-Modus für PlayStation 3 in HD sozusagen neu veröffentlicht wurde. Es sind auch ein paar Achievements dabei, oder Nebenaufgaben, Nebenquests sozusagen. Also wenn du in einem Kampf drin bist, dann werden dir am linken Bildschirm diverse Aktionen angezeigt. Beispielsweise triff den Gegner 20 Mal mit einem hohen Tritt. Und wenn du das dann schaffst, dann steigst du im Level auf und dann gibt's neue Tiers sozusagen in diesen Herausforderungen. Aber man merkt von der Grafik her auch schon, dass das eigentlich ein altes Spiel ist. Das jetzt einfach mal wieder neu aufgelegt wurde.
Street Fighter 3 Third Strike Online Edition heißt das Ding übrigens im Gesamten.
Ja.
Ja, und der Fokus liegt auf Multiplayer?
Richtig. Ja, also Multiplayer spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber es ist auch ein ganz normaler Arcade-Singleplayer-Modus drin und Splitscreen natürlich. Und diverse Challenges, die du meistern kannst und Trainingsmodus, alles, was dazugehört. Also schon ein dickes Paket. Und ich glaube, gerade Street Fighter-Fans werden damit viel Spaß haben können. Aber ich habe es bisher eher dazu genutzt, um mit ebenso untalentierten Kumpels einfach mal ein paar Buttons zu drücken und zu gucken, was passiert.
Der Anspruch soll ja auch gewonnen. Der Anspruch beim dritten soll auch höher sein als beim vierten. Also das habe ich schon mehrfach jetzt gelesen, dass sie meinen auch, also wer in Street Fighter 4 schon nicht so gut war, der braucht es im dritten erst gar nicht probieren.
Aber mal vielleicht weg von diesem Kleinod der Programmier- und Button-Mashing-Kunst. Um Gottes Willen, das habe ich nicht gesagt. Bitte, liebe Street Fighter-Fans, verschont mich. Der Trend, so Uralt-Spiele neu aufzulegen, geht ja nun wirklich quer über alle Plattformen, Genres und so weiter. Man könnte auch sagen, es gäbe keinerlei iPhone-Spiele-Apps, wenn die Leute nicht ständig uralte C64-Ideen klauen würden und es als neu verkaufen täten. Aber, also von ein paar Ausnahmen wie Angry Birds und so natürlich abgesehen. Aber also mir fallen da ja einige ein, zum Beispiel hier, Benjamin, was du da jetzt auch als Video gemacht hast, hier die zweite HD-Collection von God of War.
Ja. Ja, ja, da gibt es einige Sachen.
Oder hier Ico-Dingens kommt jetzt, glaube ich, auch. Oder ist schon, weiß ich gar nicht.
Achso.
Shadow of the, genau,
Colossus. Das kommt am 30. September.
Das kommt erst, ich meine sogar erst im Oktober, aber gut. Mhm. Ja.
Was ist so dein Eindruck, Benjamin, von jetzt gerade Chains of Olympus auf PS3? Sieht schon schnuckliger aus, oder? Als auf PSP.
Ja, es sieht schon auf jeden Fall wesentlich besser aus, insbesondere in den Zwischensequenzen fällt das natürlich umso mehr auf. Aber naja gut, den absoluten super-duper-mega-Mehrwert muss man da jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Aber wer die HD-Version von God of War 1 und 2 schon auf der PS3 gespielt hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie viel das Spiel durch die aufgepäppelten Texturen gewonnen hat. Vielleicht ein ganz klein bisschen mehr im Gegensatz zur PSP, aber ich würde sagen, nicht übermäßig viel mehr.
Hm. Ja. Philipp, was hast du sonst noch gespielt an Spielen, die außer dir 10 Leute kennen?
Ach, wie schön du das immer ausdrückst. Ich habe noch Deathspank The Baconing gespielt. Das dritte Spiel der Deathspank-Reihe von Hothead Games. Und die mag ich persönlich sehr gerne. Ich kann der Serie einfach total viel abgewinnen. Und der dritte Teil bietet einfach mehr vom Gleichen. Ist auch für Steam beispielsweise erschienen. Und du läufst noch immer mit diesem Anti-Helden Deathspank durch Umgebungen, die so ein bisschen sich aufklappen, wie in so einem aufklappbaren Kinderbuch, wie man das noch aus Kinderzeiten kennt, wo dann so 3D-Gebäude entstehen. Und das ist einfach immer noch ein sehr charmanter Look. Und dass du ständig neue Ausrüstungsgegenstände findest, dieses bisschen Diablo-eske, das sorgt einfach für große Motivation. Und ganz besonders gelungen ist einfach auch mal wieder der völlig dämliche Humor, ja. Der mir natürlich sehr zusagt.
Funktioniert sie denn wirklich noch so gut wie in den Vorgängern? Weil Ron Gilbert ist ja nicht mehr bei Hothead Games.
Der funktioniert noch. Ja, na gut. Der ist meiner Meinung nach ähnlich gut wie in den Vorgängern. In den Vorgängern, wir erinnern uns, hat ja unser Held Deathspank die Schlüpfer der Tugend eingesammelt.
Ach, ist mein Mikro an. Entschuldigung.
Und diese Schlüpfer der Tugend, die unglaubliche Macht haben, was überhaupt nicht von Herr der Ringe abgekupfert ist, hat er halt alle auf einmal getragen. Und dadurch hat er einen Anti-Helden, den Anti-Spank, erschaffen. Und muss nun die Schlüpfer der Tugend in den Speckfeuern verbrennen, damit er den Anti-Spank besiegen kann. Mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen.
Ja, nicht mehr sagen. Aber Christoph würde jetzt sagen, wer dabei wäre, dass ihn dieser Humor doch wahrscheinlich an hier Dingens erinnert, an Grotesque Tactics 2 mit dem schönen Untertitel Donuts and Dungeons oder Dungeons and Donuts, wo es die ganze Zeit ums Essen geht. Das klingt so ein bisschen ähnlich, hat auch so eine ähnliche Art von Humor, auf die man abfahrt.
Der Humor ist nur aber auch nicht ständig so platt. Also es gibt schon auch noch schönere Beispiele. Ich gebe noch ein ganz kleines Beispiel.
Ich hole mir mal kurz was zu trinken.
Einen Questgeber und der ist sozusagen ein Schlüsselmacher und möchte dir halt einen Schlüssel geben dafür, dass du eine Truhe in der Spielwelt öffnen kannst. Aber er nennt dann halt irgendwie 8 Sachen, die du erst für ihn tun musst, wie das halt in normalen Rollenspielen vielleicht auch wirklich so wäre. Du sollst in den Norden reisen und dort 2 Schneeflocken finden, die genau gleich aussehen. Und du sollst das Monster besiegen, das nur in seinem Kopf existiert und das niemand sehen kann. Und Deathspank steht da schon die ganze Zeit und denkt sich, hör doch bitte auf. Und das findet halt alles statt in einer zerstörten Stadt, in der auch ständig irgendwelche Bomben fallen. Und nachdem dieser Typ dann alle 8 Aufgaben genannt hat, ist einfach nur kurz Stille. Deathspank weiß nicht so recht, was er sagen soll. Und dann fällt eine Bombe auf den Questgeber und 6 Schlüssel prallen einfach so heraus, die du aufsammeln kannst. Und Deathspank sagt, oh, das war ja jetzt einfacher als gedacht. Und ja, das ist dann schon irgendwie schön.
Ja, das ist schön, ja.
Also bei mir hat sich der Humor innerhalb des zweiten Spiels irgendwie abgenutzt. Ich habe ehrlich gesagt kein Interesse mehr am dritten Teil. Das wurde mir irgendwie auf die Dauer dann doch zu viel.
Ja, du hast wahrscheinlich nur die ganzen Monkey Island-Anspielungen im letzten Teil nicht verstanden.
Ja genau, jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Hey du, kleiner Wicht, du hast die ganzen Anspielungen nicht verstanden.
Ja, es ging um die Monkey Island-Anspielungen.
Philipp, hast du sonst nichts gespielt?
Doch.
Auch noch.
Soll ich jetzt
ewig weitermachen? Hat er noch nicht genug gesagt?
Könnte ja. Ich habe noch Serious Sam Double D gespielt.
Okay.
Welches eines von 4 Indie-Projekten ist, das sozusagen im Vorfeld von Serious Sam 3 erscheint. Und auch irgendwie ja offiziell zum Kanon gehört. Und Serious Sam Double D ist für wenig Geld bei Steam zu haben und ist ein 2D-Shooter, wie er simpler nicht sein könnte. Mit einem einzigen ganz besonderen Feature, das sogenannte Gun-Stacking. Du kannst nämlich Kupplungen einsammeln, mit denen du dann mit der Zeit insgesamt 6 Waffen übereinander stapeln kannst. Und dann trittst du halt mit Flammenwerfer, Kettensäge, MG, Shotgun und allem Möglichen gleichzeitig gegen die Gegner an. Was du aber auch brauchst, weil du wirst nach einiger Zeit in die Jurazeit zurückversetzt und musst da gegen Dinosaurier kämpfen oder gegen riesige hypnotisierte Affen oder natürlich auch gegen die Bombentypen, die Kamikaze-Typen, die man ja aus Serious Sam kennt, die einfach nur mit einem lauten auf einen zurennen und dann explodieren. Es gibt tonnenweise Secrets hinter irgendwelchen Wänden versteckt oder sonst wo. Also es erinnert in dieser Hinsicht schon irgendwie sehr an alte Zeiten und ist für zwischendrin echt gut gemacht. Sieht auch grafisch einfach nett aus. Der Stil passt, der Humor passt auch. Und wer sich so ein bisschen auf Serious Sam 3 vorbereiten möchte und einfach mal ein bisschen lachen möchte und von links nach rechts rennen und nur den Schussknopf bedienen, der ist da genau richtig.
Wobei dieses Stacking jetzt nicht wirklich neu ist. Also in einem sozusagen, Mensch-Renn-Drum-Shooter schon, aber früher die ganzen Arcade-Scroller, also wo man meistens mit einem Raumschiff darum geflogen ist, die hatten das natürlich auch schon alle.
Daran erinnert das natürlich, aber.
Aber so klingt das interessant. Sinn. Sieht man auch die Waffen so vor ihm hergetragen dann übereinander, was ich noch
wusste? Ja, das ist dann ziemlich riesig. Also die sieht man dann auch und alleine das ist schon irgendwie sehr witzig, wenn er dann da ein 20 Zentimeter langes Waffengerüst vor sich her schiebt.
Ja, mit Waffen hat es auch das Hard Reset, Bernd, aber da hast du nur zwei Waffen, richtig?
Jein, fast richtig. Also du trägst tatsächlich zwei Waffen rum, ja. Und zwar eine konventionelle und eine Energiewaffe, wobei du aber sowas wie weitere Schussmodi kaufen kannst. Also beispielsweise für die konventionelle Waffe, die am Anfang ein Maschinengewehr ist, kannst du dann auch sowas wie eine Shotgun kaufen. Wechseln tust du zwischen den beiden Energie und konventionell über Q und E und die Schussmodi übers Mausrad und dann morpht die Waffe auch so. Das heißt, im Endeffekt trägst du schon mehrere Waffen mit dir rum. Wie man sich das jetzt selbst vorstellen mag, weiß ich nicht, guck mal ins Video. Was ich daran sehr strange fand, ist, das ist mir schon in der Preview-Version aufgefallen, du kannst die Waffen relativ schlecht unterscheiden. Also die morphen zwar, aber die optischen Unterschiede sind verhältnismäßig gering. Weiß nicht, wenn du einen anderen Shooter spielst und du hast einen Raketenwerfer in der Hand, dann sieht der deutlich anders aus als eine AK-47. Und hier ist es einfach eine futuristische Waffe, wo sich der Lauf ein bisschen verändert oder sowas. Das heißt, du weißt im Eifer des Gefechts relativ schlecht, welche Waffe habe ich eigentlich gerade in der Hand. Das ändert sich zwar auch das Fadenkreuz und jetzt in der finalen Version haben sie noch links im HUD die Anzeige, Shotgun, aber ganz ehrlich, da schaue ich in einem ziemlich stressigen Kampf auch nicht hin. Was ein bisschen schade ist, weil das genau dieses Aufrüstsystem an sich fand ich schon sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Das hat schon einen ganz guten Eindruck gemacht.
Ja, aber es klingt verwirrend, dann gehst du mit dem Scrollrad durch und musst erstmal Probe schießen, um zu wissen, ob du die richtige Waffe erwischt hast.
Ja, es ist halt nicht mehr so gewohnt wie, was weiß ich, drücke die Tasten 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Sondern eben, wie gesagt, mit Q und E wechselst du den Waffentyp und mit dem Scrollrad die Schussmodi. Da lässt sich schon dran gewöhnen, aber es ist halt ist schon.
Aber ich sag mal, das Ding war ja so ein bisschen, kam so aus der heißen, heiteren Luft herabgesprungen von einem polnischen Team, das sich aus angeblich diversen Ex-Leuten von CD Projekt und was weiß ich wem zusammensetzt und hat eine absolut geile Grafik, aber ist jetzt spielerisch doch nicht so dolle geworden. Was ist denn da passiert? Haben die sich zu sehr auf ihre Engine beschränkt oder haben sie gedacht, naja, Hauptsache Oldschool-Gefühl und dann wird alles andere sich richten? Oder was ist da schiefgelaufen aus deiner Sicht? Also keine Firma macht ja absichtlich ein Spiel, das weit unter seinem Potenzial zurückbleibt.
Also ein Punkt wird sicherlich sein, dass es kein allzu großes Team ist. Vielleicht haben sie sich dann tatsächlich mit ihrer Grafik-Engine ein bisschen überhoben. Also das ist ja eine komplette Eigenentwicklung und wie du schon sagst, es sieht ziemlich gut aus. Es hat eine ziemlich starke Physik-Engine, also da fliegen wirklich massenhaft Teile durch die Gegend, sei es jetzt von dem ganzen Unrat, der da rumliegt, leere Bierkästen, Fässer, Kisten etc., Autoreifen oder auch wenn du die Gegner abknallst, diese ganzen Roboter-Teile fliegen dann lustig durch die Gegend und ja, ist sehr beeindruckend optisch, auf jeden Fall. Schicke Lichteffekte, Spiegelungen, Wasser, Regen kommt ab und zu vor. Die ganze Lichtstimmung, dieses Cyberpunk-Setting des Shooters kommt richtig cool rüber. Aber spielerisch, sie haben es scheinbar schon drauf angelegt, dieses Oldschool-Feeling umzusetzen. Das ist ihnen im Endeffekt auch gelungen. Du rennst auch rum, suchst wieder nach Secrets, so wie früher, sprengst Mauern und findest da dann auch hauptsächlich diese Nano-Währung, mit dem du eben deine Waffen aufrüsten kannst und auch deinen Anzug. Aber ja, es ist halt irgendwie, die Abwechslung fehlt dann auf Dauer und es ist auch relativ kurz. Du hast wenig Gegnertypen nur, die sich teilweise zwar dann noch optisch unterscheiden. Der eine ist ein bisschen orange, greift dich eher mit einem Mörser an und der andere ist eher rot und greift dich mit Raketen an. Aber prinzipiell, ja, fehlt es da einfach an der Abwechslung und am Inhalt. Sie verzichten auf einen Multiplayer, vermutlich auch eben dem geschuldet, dass das Team nicht wahnsinnig groß ist und Vorteil dafür natürlich, was auch schon Leute im Kommentar geschrieben haben, es kommt zum Budgetpreis, aber ja, sowas kann sich natürlich
Budget
nicht...
Budget ist das ja noch nicht mit 30 Euro, das ist Mid-Price, klassischer ja, Mid-Price.
Okay.
Ja. Also Budget ist so ab 19,99 Euro downward. Aber sag mal, ist das modbar? Hat das irgendwie schon Editor oder so? Weil dann könnte man denken, naja, sie wollen jetzt vielleicht erstmal ihre Technik protzen lassen, hoffen auf Community-Projekte und beim nächsten Mal können sich dann noch doppelt so viele Leute leisten, machen richtig gutes Spiel oder ist da gar nichts in der Richtung?
Also im Moment nicht und ich habe ehrlich gesagt auch in der Richtung noch gar nichts gehört. Ich meine, das kam ja sowieso relativ aus dem Nichts. Und ich habe da noch nichts über den SDK.
Das fand ich mal eine schöne Abwechslung.
Das allerdings,
das nicht irgendwie Ewigkeiten im Vorfeld angekündigt wurde, sondern
ja, genau.
So anderthalb
Diablo
Monate vorher.
Drei.
Ja. Übrigens, in anderthalb Monaten kommt da ein Spiel raus. Das sieht ziemlich gut aus. Guckt euch das doch mal an. Das fand ich gut.
Und
dann auch noch schöne Demo im Vorfeld.
Ja, das ist richtig. Das mit der Demo ist auf jeden Fall gerade jetzt im PC-Bereich ja nicht mehr so üblich heutzutage. Insofern kann ich nur jedem Zuhörer raten, schaut es euch einfach mal an. Da ist ja nichts verloren.
Aber Bernd, es gibt eine Demo zu einer Software seit heute, die recht interessant sein könnte, und zwar zu Windows 8, zu dieser Pre-Developers Early Bird Preview Vorschauversion, die sie zur Build-Konferenz wohl samt Tablet-PC an die Anwesenden verteilt haben, weil Microsoft hat es ja, man kann da ja mal eben für zig hunderttausend Euro irgendwelche Geräte verteilen und die kann man sich downloaden seit heute, zwischen 2,8 und 3,6 Gigabyte groß. Und dann kannst du mit Windows 8 schon mal rumspielen. Aber wie meint es Dennis Ziesecke so schön, es ist nicht für Produktivsysteme geeignet. Also nicht, dass du, Bernd, produktiv wärst. Also auf deinem PC könnte man es jederzeit installieren. Aber also so jetzt generell, Philipp könnte da nicht mehr so viele Steam-Spiele ausprobieren wahrscheinlich.
Ja, das wäre schade.
Ja.
Ich kann ja mal versuchen, ob ich es aufs iPad draufkriege.
Genau.
Es war aber auch wohl für die.
Ja.
Es ist auch für die App. Es soll ja auch diesen Marketplace, oder wie soll das da heißen, dass ja jetzt auch das Ganze dann, dass ja jetzt quasi Apps für entwickelt werden können.
Mhm.
Ich glaube, dafür ist das auch hauptsächlich jetzt gedacht gewesen, dass die Leute jetzt schon mal anfangen können, sich damit einzuarbeiten und so, dass dann, wenn nächstes Jahr Windows 8 rauskommt, dass dann zum Release dann auch schon auch Software da ist, die man darüber auch beziehen kann.
Ja, genau, und halt nicht 100 Apps oder 12, wie es dann immer die Apple-Konkurrenten so Nokia und Samsung lange Zeit vorgemacht haben, bevor es dann Android gab. auf genau. ihren eigenen Plattformen, sondern eben gleich Tausende, weil das ist das Einzige, was du gegen iPhone und Android eigentlich machen kannst. Aber es hat ja eine Sache, haben diese Windows 8 Apps, die ja iPhone-Apps und meistens auch Android-Apps nicht haben, und was ein Riesenproblem ist. Und zwar, sie sollen untereinander Daten austauschen können, was sich jetzt total primitiv anhört, aber das ist wirklich etwas, was dich bei den ganzen Apps bei iPhone in den Wahnsinn treiben kann, dass bis auf die Zwischenablage, und selbst die gab es dann erst mit dem iPhone 3, glaube ich, dass das so richtig funktioniert hat, dass nur darüber irgendwie austauschen kannst, aber dass du nicht eine, keine Ahnung, Wetter-App mit einer anderen App irgendwie kombinieren kannst, selbst wenn die Programmierer wollten. Und das könnte schon ein Riesenvorteil werden.
Ich versuche mir gerade jetzt ein praktisches Beispiel auszudenken, wo man das brauchen könnte.
Ja, gerade schon gesagt, eine Wetter-App, die du. Ja,
dann mache ich die Wetter-App auf. Oder brauchst du die Wetter-App, wenn du im Kalender
guckst? Nö, jetzt stell dir doch mal vor, du hast eine Karten-App oder deine Navi-App und die will wissen, welches Wetter es gibt. Das geht bislang nicht, wenn du, selbst wenn du eine Wetter-App hast, dass die das austauschen. Also das ist zum Beispiel eine Sache. Oder wenn du keine Ahnung, dass deine E-Mail einen Direktzugang bekommt zu einem Programm, mit dem du Fotos bearbeiten kannst, solche Geschichten. Also bislang kannst du bei iPhone immer nur Dinge, die quasi auf Betriebssystemebene angeboten werden. Da gibt es natürlich Schnittstellen, um etwas als E-Mail zu verschicken, nutzen. Und wenn die Apps untereinander austauschen können, dann bist du schon sehr viel freier, also zwischen verschiedenen Firmen, aber denk halt auch mal an Firmen, die einfach solche Suites anbieten aus verschiedenen Produktivprogrammen zum Beispiel.
Mhm. Ja. Das ist richtig, ist natürlich die Frage, wie sie es aus dem Sicherheitsaspekt hinkriegen. Das ist ja die Designphilosophie hinter dem Sandboxing im iOS-Bereich.
Naja, dass nicht eine fiese App sich von anderen irgendwelche Daten klauen kann, so.
Ja.
Aber Gott, wie üblich.
Dafür gibt es Facebook.
Aber ein anderes Feature von Windows 8 finde ich sehr spannend. Das erlöst uns vielleicht alle von dem, in meiner Wahrnehmung, viel gehassten Games for Windows Live. Mhm. Xbox Live kommt auf Windows 8 jetzt scheinbar wirklich. Das ging ja von einer Zeit schon mal rum. Und das finde ich sehr spannend. Also wenn dann quasi in Games for Windows Live verschwindet, weil ich glaube nicht, dass sie beides nebeneinander leben lassen, dann, wenn das verschmilzt, ist das.
Aber Games for Windows Live ist auch wirklich ein Schmerz im Pöterich, um es mal zu übersetzen. Wir wollen ja die Anglizismen meiden bei Gamers Global. Ich habe das ja jetzt wieder erlitten, wochenlang, als ich Age of Empire Online gespielt habe und übrigens immer noch nicht getestet, Hüstel, da kamen einfach einige Sachen dazwischen. Das ist so nervig. Und also ich hätte nichts dagegen, wenn die da eine Plattform benutzen.
Was war denn so nervig? Also ich habe mit Games for Windows Live nicht wirklich viel Erfahrung. Ich habe das irgendwann mal installiert, als ich Age of Empires, das wurde mal angeboten für, glaube ich, 10 Cent oder nee,
ja,
10 Cent,
ja,
genau.
Ja,
10 Cent war's, ja. Dann habe ich mich da angemeldet und jetzt letztens habe ich es gebraucht für F1 2010, das bei Steam geholt habe. Das läuft zusammen mit Games for Windows Live und für Section 8. Und ich habe das läuft im Hintergrund und auf Knopfdruck sehe ich meine Achievements und mein Gott, also wo sind denn die Probleme, die da die PC-Spieler so aus dem Häuschen bringen?
Also allein schon. Ja. Also ich sehe es jetzt, seit kurzem mal die Xbox habe und ich hatte ja vorher auch Games for Windows Live in Resident Evil 5 und Street Fighter 4, weil ich halt noch am PC alles noch so gespielt hatte, gesehen. Und jetzt den Wechsel auf Xbox, wie viel besser, also dass ein Xbox einfach gemacht ist, dass es einfach konsequent die ganze Verknüpfung und alles gemacht ist. Und das wirkt beim PC halt wirklich so, so
halbherzig.
Ja, richtig, genau. Irgendwie kopiert, aber auch dann irgendwie gedacht, so, jetzt haben wir keine Lust mehr und so. Und die ganze Freundesliste und so, alles. Das ist dann ist Steam dann auch wirklich besser schon. Deswegen, dass es hätte man PC direkt sagen können, das braucht man da gar nicht. Und wenn man natürlich jetzt sagt, man wird das jetzt alles wieder wechseln, dann kommt natürlich trotzdem hinzu, dann das eine Spiel nutzt dann Steamworks, das andere dann wie trotzdem dann halt dann Xbox Live. Also ich sehe immer noch, beim PC wird es immer wieder dann, dass die Plattformen nebeneinander herlaufen, dass man dann nicht sagt wie bei Xbox Live, dass man sagt, man hat wirklich eine Freundesliste für alle Spiele.
Nee, das wird als unterentwickelt bezeichnen. Man hat irgendwie gehofft, es wird so dieses Xbox Live für Windows, aber es ist echt nur so ein billiger Abklatsch, der nur höchstens die Hälfte der Features bietet. Und auch dieser Games for Windows Marketplace, den sie dann irgendwo eingeführt haben, der ist
ja gut, der ist ja auch ein schlechter Witz.
Und auch die Bedienung ist so counterintuitive. Ja. Also wo sind jetzt eigentlich meine downloadenden Spiele? Dann musst du erst wieder gucken. Dann wird, glaube ich, dir nicht angeboten, automatisch ein Icon auf den Desktop zu legen, wenn du ein Spiel runterlädst. Also just hier Age of Empires Online. Aber es ist halt vor allem auch noch eine weitere Plattform. Ich meine, wenn ich jetzt morgens meinen Rechner boote im Büro, dann ist Steam, dann ist Origin neuerdings, was mich besonders nervt, aber dann ist Windows Live und also irgendwo langt es auch mal, also so rein vom persönlichen Eindruck her. Und ja, aber das soll eigentlich nur eine Zwischenbemerkung sein mit dem Windows 8, weil ich will eigentlich schon die ganze Zeit von Alex wissen, ob schon die Polizei bei ihm ist, weil er solche genau Töne immer von sich gibt. Nein, weil er immer solche Spiele spielt, solche komischen, die es hier offiziell gar nicht gibt.
Nee, gibt's das nicht? Ach stimmt, gut. Nee, also die Polizei steht noch nicht hier, aber ich schätze mal, wenn wir nächsten Monat einen Podcast aufnehmen würden und darüber reden würden, dann schon eher. Ich spiele Dead Island, was, wie du schon sagtest, ja scheinbar in Deutschland nicht erscheinen wird und wohl auch die Chancen, dass es wahrscheinlich irgendwann mal indiziert und beschlagnahmt wird, ziemlich hoch ist. Wo fange ich denn am besten an? Dead Island, das ist dieses Spiel, da kennen die meisten wahrscheinlich diesen Trailer, wo diese eine Familie da vor den Zombies sich in ihr Hotelzimmer flüchtet und das alles rückwärts abläuft. Der hat damals für viel Furore gesorgt. Und,
ist auch allerdings nicht so ganz kinderfreundlich, wenn ich mich recht entsinne, gell?
Nee, der war nicht ganz jugendfrei.
Ja.
Hat natürlich ziemlich viele Erwartungen geschürt und ja, also wer da jetzt irgendwie so ein unglaubliches Herzschmerz-Emotionsdrama mit Zombies erwartet, der ist, den muss ich enttäuschen. Also Dead Island ist, man kann es am ehesten noch beschreiben als eine Mischung aus Fallout, Borderlands und Left 4 Dead, aber mit einer ziemlich seichten Story. Prinzipiell geht es darum, man landet auf einer Insel, die von Zombies überrannt wird und aus welchen Gründen auch immer ist man als einziger auf dieser Insel immun gegen diesen Virus und muss deshalb 1000 Aufgaben erledigen. Und steuert sich aus der Ego-Perspektive, ist aber kein Shooter, sondern so eine Art Ego-Brawler nennt sich das ja, so ein Ego-Schläger. Man sammelt also alle möglichen Gegenstände auf und kloppt sich dann durch diese Spielwelt, die frei begehbar ist, und versucht diese Aufgaben zu erledigen, neue Waffen zu finden. Und Dead Island ist prinzipiell, man kann es im Einzelspielermodus spielen, würde ich aber von abraten, weil das Spiel im Einzelspielermodus unglaublich schwer ist. Also es ist stellenweise darauf ausgelegt, dass man mit 4 Leuten da langläuft und das geht auch per Koop. Im Internet funktioniert wunderbar, mit Freunden ist ein riesen Gaudi, mit 4 Leuten durch die Gegend zu rennen und Zombies zu verprügeln. Aber alleine hat man genau die gleiche Anzahl an Gegnern und man steht dann da mit irgendeinem Schraubstock in der Hand, der nach 5 Zombies kaputt ist, und dann weiß man nicht mehr weiter.
Welches Kampfsystem benutzt du? Benutzt du das Digitale oder das Analoge?
Ja, genau.
Ist ja es gibt zwei. Eins in den Optionen versteckt.
Genau.
Das einige viel besser als das Original Steuerung.
Lass du mal mit Alex reden.
Nein, es gibt die Möglichkeit, analog und digital zu steuern. Analog bedeutet, man simuliert mit dem rechten Analogstick, simuliert man die Bewegung von der Waffe. Das heißt, wenn ich irgendwie mit einem Baseballschläger rechts ausholen will und dann nach links schlagen möchte, dann muss ich den Stick erst nach rechts ziehen und dann schnell nach links. Ist frimmelig, es ist sehr gewöhnungsbedürftig und wenn mehr als 2 Zombies da sind, ist man meiner Meinung nach auch hoffnungslos unterlegen. Die ersten 2 Stunden habe ich es gespielt, weil es dafür gibt nämlich einen Erfolg, ein Achievement. Und danach habe ich auf digital gestellt. Digital ist einfach, ich drücke die Triggertaste und dann schlägt er automatisch von links nach rechts. Ist unglaublich praktisch und wesentlich einfacher, weil man halt auch einfach, man muss nur grob in Richtung des Zombies zielen und dann trifft man den auch. Wohingegen man mit dieser analogen Steuerung muss man sehr genau zielen und vor allen Dingen in der Hektik ist es in der Hektik habe ich mich dann dabei ertappt, dass ich immer da in der Luft rumgeschlagen habe, aber
Aber ich sag mal, zum ja. Spiel so insgesamt, ich meine, Kampfsystem ist ja schön und gut und viele Zombies und dass sie es wohl nicht geschafft haben, irgendwie die Zombie-Zahl zu reduzieren, wenn du es allein spielst. Seichte Story, hast du gesagt. Aber was macht man denn eigentlich auf der Insel? Also gibt es da so Missionen, die sich dadurch ergeben, dass du irgendwo hinkommst? Was ist denn das Ziel?
Also auf der ganzen Insel stehen Charaktere rum, die dir Missionen geben. Also wie gesagt, du bist der Einzige, der immun ist. Deshalb bist du der Bimbo für alles, für jeden auf der Insel, den du triffst. Ja, der eine sagt, hier, finde meinen Verlobten, der irgendwo am Strand noch rumhängt. Der andere braucht Insulin und dann musst du halt diese Aufgaben erledigen. Und es gibt einen Hauptquest, der dich dann quasi um die ganze Insel führt. Und da gibt es noch zig hunderte Nebenquests. Und das ist einer der großen Kritikpunkte. Du verlierst immer sehr leicht den Überblick, was du eigentlich machen musst, weil du auf einmal 15 Quests gleichzeitig am Laufen hast. Und jedes Mal, wenn du einen neuen Quest annimmst, wird der auch gleich als aktuelles Ziel gesetzt. Das heißt, da musst du dann im umständlichen Menü nochmal deine Quests sortieren und gucken, wo du eigentlich hin musst. Und jedenfalls läufst du halt rum. Prinzipiell versuchst deinen Weg irgendwo hinzufinden, die Zombies totschlagen, einen Gegenstand finden, den zurückbringen. Das ist so im Prinzip deine Hauptaufgabe. Und dann levelst du dabei auf, kannst bessere Waffen finden, musst halt auch bessere Waffen finden, weil die Waffen gehen sehr schnell kaputt. Dann kannst du die, je besser du wirst, kannst du die aufrüsten. Das heißt, du kannst dann, was weiß ich, du kannst Schwerter und Macheten mit Feuer und mit Elektroschock ausstatten und kriegst halt immer bessere Waffen, die immer schlimmere Verletzungen hervorrufen. Und das wiederholt sich dann halt. Ist also quasi Level up wie bei Borderlands und gleichzeitig auf der Insel rumlaufen, erkunden und Sachen, also Schätze finden. Mhm. Das ist so quasi die Hauptintention. Diese Story ist so mehr so, wir lenken den Spieler mal so ungefähr in die Richtung, wo er gehen soll und halt um Erfahrungspunkte zu kriegen.
Und wenn du es jetzt, also wir testen es nicht aus bestimmten Gründen, aber wenn du es jetzt so einordnen müsstest, so grob eher 6er, 7er, 8er, 9er, 10er?
Boah, schwer. Also im Einzelspielermodus ist es halt einfach, weil es meiner Meinung nach an manchen Stellen einfach viel zu unfair ist, dass man es alleine nicht schaffen kann. Da würde ich es vielleicht eher so in der Bereich 6 ansiedeln. Mhm. Wenn man es ich habe es mit 3 Freunden zusammen, mit 4 Leuten gespielt, da ist es großartig. Dann ist es teilweise wirklich so gut wie Borderlands, weil es einfach unglaublich spaßig ist, mit 4 Leuten auf Zombies einzuprügeln. Geschmacklos, aber lustig. Mhm. Und da würde ich dann, wenn man es mit Freunden spielt, bei 8 ansiedeln. Okay. Wenn man mit Fremden spielt, dann ist es schon wieder kritisch, weil dann nimmt man zwar gemeinsam Quests an, aber wenn dann einer nur in der Welt rumläuft und,
ja, das Übliche, ja.
Und dann nicht mitmacht, dann kann man die Quests nämlich auch nicht abschließen. Und dann.
Und die alte Regel mit Fremden ist, dass immer mindestens die Hälfte irgendwelchen Schluss macht. Und das kannst du dann echt vergessen. Ja. Bei Dead Island gab es ja Verwirrungen. Christopher hat das schön am Wochenanfang dann noch aufgedröselt, weil diese ganzen Importversionen, die es ja doch gibt in Deutschland, je nachdem, woher sie kamen, gar nicht aktivierbar waren, obwohl es vorher explizit geheißen hatte, dass sie aktivierbar sein werden. Und dann hat sich wohl, korrigiert mich, wenn ich es jetzt falsch zusammenreime mir, dann hat sich wohl herausgestellt, dass fälschlicherweise, keiner ist schuld, aber Deep Silver hat es dann am Ende zugegeben, wohl da rumänische Codes irgendwie, also Osteuropa-Codes verwendet wurden, die dann einfach von Steam nicht als legal erkannt worden waren. Aber mittlerweile hat sich's dann wohl doch gerichtet, ist mein letzter Stand. Und das wiederum erinnert natürlich sofort an eine andere Geschichte, und zwar bei Resistance 3, wo es ja wohl auch so ist, dass es da Region Codes gibt und man Importversion nicht unbedingt zum Laufen bekommt.
Man kriegt bei Resistance 3 kriegt man die Version aus Großbritannien, die kriegt man nicht zum Laufen, mit einem deutschen Account. Die PEGI-Version, also die Europa-Version in Anführungszeichen, die läuft ohne Probleme. Da kriegt man auch im PSN-Store den entsprechenden Pass, den kann man nachkaufen. Nur die UK-Version, die weigert sich beharrlich in Deutschland zu laufen. Also man kann diesen Online-Pass nicht freischalten.
Ja, ja.
Und,
aber spielen kannst du es natürlich, weil es ist ja noch nicht wie bei Steam so, dass PS3-Spiele an ein Konto gebunden werden. Also es geht ja explizit um Multiplayer.
Ja, aber andersrum geht's. Du kannst als Brite mit einem britischen PSN-Account kannst du die deutsche Version kannst du ohne Probleme installieren und da den Online-Pass freischalten.
Gut, also das kann man natürlich mutmaßen, ob es mehr als 3 Briten gibt, die das versuchen.
Natürlich nicht, aber Technisch ist es also möglich, nur die haben es explizit ausgesperrt, dass halt man die UK-Version, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen Ländern aussieht, und da ist dann doch schon so ein bisschen das Geschmäckle, dass man dann mit dem Online-Pass nicht einfach nur den Gebrauchtmarkt, sondern auch die bösen Billigimporte von Amazon England unterbinden wollte. Mhm. Und das finde ich dann, da wird es dann echt kritisch. Also
das Problem kennt man ja schon anderweitig. Also beispielsweise habe ich mir im letzten Jahr Enslaved aus UK bestellt und dafür gab es dann ja einen DLC. Und den kannst du auch nicht mit der englischen Version aktivieren, wenn du den im deutschen Store kaufst. Mhm. Also der bringt dir einfach überhaupt nichts. Okay. Aber dass das jetzt sogar bei den Online-Pässen, die dem Spiel beiliegen und die du ja wirklich auch einfach mitgekauft hast, so ist, das finde ich auch irgendwie eine mittlere Frechheit. Also
ich weiß jetzt ja nicht, wie das bei Enslaved ist, aber wenn es da auch um unterschiedliche Sprachversionen geht, dann ist das natürlich was anderes. Du konntest ja auch den DLC von Fallout oder sowas nicht mit unterschiedlichen Sprachversionen kombinieren.
Mhm. Doch. Also auf der Xbox 360 auf jeden Fall. Ich habe die englische Version vom Spiel gehabt und konnte die mit dem deutschen DLC spielen. Der war halt dann in Deutsch.
Aha. Okay. Und das war dann auch immer noch uncut, oder?
Ja, bis auf die Sprache halt. Das war ein ziemliches Wirrwarr, aber ansonsten ist alles noch wie in der englischen Version gewesen.
Das war auch neu. Noch nie gehört, aber lustig. Ja, also ich habe auch noch ein Thema, das mir im Herzen liegt, und zwar Deus Ex 3. Das habe ich jetzt endlich auch nochmal weiterspielen können in den letzten paar Tagen. Und ich bin noch nicht durch. Ist auch ein recht langes Spiel. Ich spiele es, glaube ich, auch langsamer als jeder andere, wo ich ja böse Vorwürfe bekommen habe nach dem Stunde der Kritiker-Video mit Heinrich. Man dürfe das ja nicht als Shooter spielen. Der so spielt, hat es nicht verstanden. Und dann frage ich mich, naja, warum ist das halbe Spiel auf Shooter ausgelegt und die andere Hälfte eben auf Schleichen? Und natürlich macht man beides oder ich mache beides. Aber mir sind jetzt schon ein paar Sachen aufgefallen, die mich glücklich machen, dass wir da nicht eine 10 gezückt haben. Ich weiß nicht, gibt's so die totalen Deus Ex-Fanboys unter uns jetzt gerade, die jetzt vom Stuhl fallen und wo ich dann Rücksicht nehmen müsste hier in der Runde?
Nein.
Gibt es jemanden, der aus
dramaturgischen
Gründen vielleicht jetzt nochmal Deus Ex 3 sehr loben möchte oder so etwas?
Nicht mehr, als wir es schon gelobt haben. Dass ein
Deus Ex 3 erschienen ist. Ich unterstütze es. Ich fand Deus Ex 2 nicht gut übrigens. Findet keiner, aber gut.
Ja, das ist ein billiges Tor. Pfui, Schande über dich. Billige Tore. Nee, also ich finde
Deus Ex 2 ziemlich großartig. Besser?
Ja. Ich habe es durchgespielt. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Also ich muss mich nicht zwingen, aber es war natürlich nicht Deus Ex 1. Aber Deus Ex 3 ist schon auch nicht Deus Ex 1. Also das muss man auch. Und im Prinzip, Harald hat alles geschrieben in seinem Test, was man dazu sagen kann. Aber ich habe es jetzt eben selbst nochmal festgestellt. Und was mich schon so ein bisschen stört, ist, die großen Entscheidungen trifft man definitiv nicht. Zumindest bislang nicht. Also ich bin so maximal Hälfte, wahrscheinlich Drittel erst durch. Das beschränkt sich doch immer so auf das Klein-Klein so ein bisschen und komme ich in das Apartment rein über den Lüftungsschacht oder indem ich alle Wachen umniete, die davor stehen. Das ist so meistens, finde ich, die Sachen, die du entscheiden kannst. Und wenn ich so manchmal mit Interesse auch auf Blogs oder so lese, die sich dann, wir hatten jetzt auch eine News da oder ein Video sogar auf gamersglobal.de, die sich dann stark reinsteigern in die großen Fragen, die Deus Ex 3 stellt, dann muss ich sagen, ja, ist schon angedeutet teilweise, schön und gut, also Augmentierungen für und wieder und so, und ist man noch Mensch, aber es tut mir leid, mir macht das Spiel zu oft so ein bisschen, ja, zerstört mir meine Suspension of Disbelief. Ich glaube, es haben auch schon Kommentatoren geschrieben, also auch da erzähle ich nichts Neues, aber warum wird geguckt, dass beim Hacking, warum kannst du angegriffen werden? Und da musst du offensichtlich aufpassen und die Spielwelt funktioniert. Hey, warum hackt da irgendein Wildfremder unseren Polizeicomputer? Aber die gleichen Polizisten sagen überhaupt nichts, wenn du in ihre Runde kommst. zu Boden gehst, ein Lüftungsgitter aufmachst und einen fetten, augmentierten Arsch da durchschiebst. Also das sind so Sachen, wo es mich echt schüttelt, wo ich mir denke, da haben sie geschlafen und das hat schon Gothic 1 besser gemacht, wenn du da in irgendeine Holzhütte gegangen bist, wo du nicht hingehört hast. Stehlen wird nicht bestraft. Du kannst zu irgendeinem Menschen gehen und einfach seinen Schreibtisch ausräumen. Was soll denn das?
Ja, das ist genau dasselbe, was ich auch gedacht habe. Man, Gothic 1, da war das eben auch schon so, wie du sagst. Das ist echt der Hammer.
Ja, da haben sie sich beklagt und haben dich dann noch angegriffen und hatten keine Gnade. Oder noch ein Beispiel, was mich echt fertig macht. Ich benutze gern die Assault Gun und habe die auch ziemlich ausgebaut und so und quält mir auch als Waffe. Und da hast du doch relativen Munitionsmangel. Vor allem, wenn du halt dann nicht nur Leute im Nahkampf ausschaltest und so, sondern auch mal ein bisschen ballerst einfach. Was ja auch Spaß macht, ist ja auch so gedacht. Nur, du kriegst ja keine Munition für die Waffe. Also das ist auch so der alte Irrsinn, der mich schon bei 134,5 Spielen angenervt hat. Wenn ich als Geheimagent von einer Organisation, die ja offensichtlich sich ein schönes Bürogebäude leisten kann, wenn ich da auf eine Mission geschickt wird, hochoffiziell, warum packen die nicht einfach 10.000 Schuss meiner Lieblingswaffe in den Helikopter? Gott verdammt nochmal! Das kann ich einfach nicht ertragen, so etwas. Und dann darf man ja auch kaum Munition kaufen im Spiel, weil die Händler auch begrenzte Auswahl haben. Also, was macht der kleine augmentierte Jörg, um seine Assault Gun aufzufüllen? Hier in diesem, wie heißt's, Hengscher? Er betäubt halt diese ganzen Polizisten, die da rumlaufen, weil die haben fast alle so eine Gun. Und dann kommt wieder so ein Punkt, wo mich's echt schüttelt. Dann schlag ich die nieder. Und dieselben Polizisten, die, wenn sie mich angreifen, da 3 Minuten Dauerfeuer aus ihrer Assault Gun machen oder Assault Rifle oder wie immer das Ding heißt, dieselben Polizisten haben 0 Munition dabei, wenn ich sie dann betäubt habe, und in ihrer Assault Rifle sind genau 1 bis 3 Schuss. Mit sowas kann man mich halt echt nach all den Jahren noch, die ich sowas schon ertragen musste, in 1000 Spielen, kann man mich immer noch wahnsinnig machen, weil da kann man noch so sehr drauf achten, dass die Spielwelt stimmig aussieht. Was soll denn das? Der hat eine Assault Rifle, der schießt damit, wenn ich ihn angreife, und wenn ich ihn betäube, um endlich wieder zur Munition zu kommen, hat er genau 3 Schuss. Das ist einfach Kacke, es tut mir leid. Und trotzdem spiele ich es gerne, aber das hätte man schon mit wenig Aufwand auch noch alles glaubwürdiger machen können. Oder? Wagt es jemand, mir mit zu widersprechen? Oder bin ich zu kleinlich? Gehe ich jetzt zu sehr in die kleinen Spieldetails und zähle Erbsen? Oder kann man sich darüber ärgern?
Ich denke, bei so einem Spiel wie Deus Ex auf jeden Fall. Weil in so jedem anderen Spiel, mein Gott, hat man sich halt irgendwie dran gewöhnt, aber wenn schon ein Spiel so viel Wert auf die Spielwelt und Wahlmöglichkeiten, was auch immer, legt, dann wären das so die kleinen Details, die das Ganze halt dann nochmal abheben können.
Naja, aber das ist ja die generelle Geschichte, so Stichwort Uncanny Valley und so weiter. Je realistischer ein Spiel versucht zu sein, desto mehr erkennst du die unrealistischen Beschränkungen, wie, ja, weiß nicht, du bist in Deus Ex in einer riesigen Stadt unterwegs, also eigentlich. Aber in Wirklichkeit hast du 2, 3 Straßenzüge und dann ist Schicht im Schacht. Mhm. Und solche Sachen. Aber ja, ich verstehe, dass es dich stört. Nein, mich stört es nicht. Warum? Weil ich einfach weiß, es ist ein Spiel. Und als Spiel macht es mir Spaß. Und keine Ahnung, ich spiele jetzt auch schon so viele Jahre. Und ja, natürlich kann man sich darüber aufregen, beziehungsweise man sollte es definitiv auf jeden Fall anmerken, das ist klar, aber man muss halt für sich selbst entscheiden, reißt mich das jetzt zu sehr raus oder nicht. Bei mir persönlich ist jetzt eine Stelle eben aufgefallen, ich will nicht näher erzählen, es geht auf jeden Fall darum, er wird von einer Frau bezirzt und genau in dem Moment, wo ich mir denke, oh, das ist so offensichtlich, habe ich nicht die Möglichkeit, mich zu entscheiden und zu sagen, hey, nee, du Tussi, geh mal weiter,
ich,
ne?
Ich weiß, glaube ich, auch, was du meinst. Oder es gibt noch so eine Stelle. Und was mich auch stört, und das ist auch einfach schlechtes Spieldesign, das hat auch Harald alles schon geschrieben, aber ich erlebe es halt jetzt selbst. Ich bin da bei maximal der Hälfte, eher ein Drittel vom Spiel. Wie gesagt, ich mache halt solche Geschichten. Ich habe jeden einzelnen Polizisten in Hengscher habe ich betäubt. Muss man auch erstmal schaffen übrigens. Und diese anderen Typen da, diese Sicherheitsleute, die töte ich immer, weil sie mich nerven mit einer Handgranate oder sowas. Aber ich habe jetzt schon im Prinzip alle Ausbaustufen, die ich haben möchte. Also von den Augmentierungen her. Mir fehlen schon noch ein paar, aber das sind alles Sachen, die ich überhaupt nicht will. Also ich habe Hacking gesteigert, ich habe Panzerplatten mittlerweile, ich kann zwei Leute gleichzeitig betäuben. Pipapo, also ich habe so den Eindruck, dass du viel zu früh ausmaxst in diesem Spiel. Und das finde ich einfach schlechtes Spiel sein. Also wenn ich es nochmal anfangen würde, würde ich zum Beispiel die Möglichkeit, die ich bislang dreimal hatte oder viermal für 5000 Credits mir einen zusätzlichen Praxispunkt zu kaufen, würde ich schlichtweg nicht wahrnehmen absichtlich, weil ich das Gefühl habe, ich bin schon zu augmentiert sozusagen.
Das geht mir persönlich aber bei fast jedem Rollenspiel so. Mhm. Also ganz, ganz drastisch war das bei Fallout 3. Da war ich so dermaßen schnell auf Level 20, jetzt verglichen mit dem Fortschritt in der Geschichte, dass mir plötzlich die ganzen Nebenquests habe ich dann irgendwann sein lassen, weil sie einfach langweilig wurden. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Problem von jemand, wobei ich jetzt sagen muss, bei Deus Ex funktioniert es bei mir. Das spiele ich mehr so, wie es vermutlich gedacht ist, also geradliniger. Aber sonst bin ich auch eher jemand, der jeden Scheiß macht und überall hinrennt und ja, eben auch so Sachen wie, ich mache jetzt da mal alle Wachen kaputt und dann hebelst du das Spieldesign irgendwo aus. Ich weiß aber nicht, ob es da wirklich eine Lösung gegen gibt. Hast du ein Gegenbeispiel? Würde mich mal interessieren. Ein Spiel, wo das gut funktioniert hat, auch wenn man...
Also Spiele, wo die Leute das liegen lassen, was sie dabei haben, gibt es natürlich diverse im Rollenspielsektor. Klar. Also da machen viele Spiele es besser. Und Spiele, wo so dieses alle Wachen umnieten, ich mein Gott, also es lacht nicht, aber bei Ultima 4 waren die Wachen einfach so stark in den Städten, du konntest sie besiegen, aber in der Regel bist du draufgegangen. Also das ist zum Beispiel ein Element, was man machen könnte. Oder wie es Assassin's Creed macht, jetzt gerade Brotherhood. Du kannst zwar so einen Turm leerräumen und wenn du es komplett schaffst, gehört er dir auch, aber wenn du es nicht komplett schaffst, füllt er sich halt nach ein paar Spielstunden wieder auf. Also nach jetzt nicht Echtweltstunden, sondern so nach einem Spielwelttag oder so, kommt halt einfach wieder Verstärkung angelaufen. Und sowas könnte man bei Deus Ex schon auch machen. Also es ist zum Beispiel lächerlich, dass ich da immer so Zweiergrüppchen von Polizisten umnieten kann. Da müsste dann halt à la GTA 4 oder sowas, müsste dann halt irgendwann eine Alarmstufe so hoch sein, dass die sie nicht mehr beruhigen und mich einfach irgendwann cashen oder so. Da könnte man schon Elemente machen. Aber gut, ich will es auch nicht übertreiben. Deus Ex ist kein Open-World-Spiel, sondern so ein Zwischending. Und es macht schon Sachen auch sehr gut. Also mir gefallen die Waffen, die Wahl, die du bei den Waffen hast und so weiter, auch die Geschichte und so weiter. Also ich will jetzt gar nicht das jetzt schlecht reden. Und was mir übrigens auch gut gefällt ist, und da gibt es auch viele Spiele, die es nicht schaffen, Deus Ex merkt sich wirklich, wo du Gegenstände lässt. Also ein anderes Beispiel, du hast ja so dein Apartment und da habe ich es aus irgendwelchen Gründen aus Versehen wirklich geschafft, zwei Leute umzubringen. Und einer davon, der ist dann mit mir im Aufzug runtergefahren und waren auch alle Leute unten in der Lobby, sie haben so und haben sich weggeduckt und so weiter. Allerdings auch da, wie das passiert, dann natürlich nichts. Die ducken sich, wenn du 10 Stunden später zurückkommst, immer noch. Dann habe ich mir aber gedacht, naja, ich finde es eigentlich schade, dass die sich so da ducken, weil da so eine Leiche rumliegt. Dann bin ich mit der Leiche wieder hochgefahren, habe die dann irgendwie in meinem Apartment-Korridor so ums Eck abgelegt, wo man es nicht sieht. Dann habe ich mir gedacht, naja, die ganzen Kisten in meiner Wohnung stören mich und außerdem die Leichen da draußen sehen auch nicht so toll aus. Was ist, wenn mal ein Besucher kommt? Also habe ich alle Kisten aus meiner Wohnung rausgeräumt und habe quasi so die beiden Leichen da so zugebaut, dass man sie halt nicht sofort sieht. Jetzt wisst ihr auch, warum ich nach, was weiß ich, wie viele Stunden erst bei einem Drittel des Spiels bin. Aber das funktioniert dann wieder. Wo es ja andere Spiele gibt, da gehst du raus und wieder rein, dann sind die Kisten verschwunden oder die Leichen verschwunden. Also das zum Beispiel finde ich sehr schön. Also, naja, es gibt da so, aber trotzdem, also ich bin schon jemand, der will dann die Waffenhändler, ich habe mal einfach, um es zu testen, einen dieser Waffenhändler umgebracht, dann müsste der doch einen Schlüssel zurücklassen, wo du dann an 1000 Waffen drankommst oder er selbst müsste einfach seine 3 Inventarplätze zumindest mit tollen Waffen gefüllt haben.
Ja, aber
haben.
Das wäre dann ja wieder eine Balancing-Sache auch. Irgendwie.
Ja, dann sollen sie ihm gleichzeitig 3 Leibwächter geben, die dich umnieten. Also ich finde einfach, da hätte man im Spielsystem, hätte man schon Dinge machen können, die dich mehr ausprobieren lassen und dich auch belohnen oder eben bestrafen dafür. Oder dass du bestimmte Questgeber einfach gar nicht umbringen kannst. Sowas finde ich immer schade. Aber ich möchte es gar nicht, ich spiele es sehr gerne, es ist ein tolles Spiel. Ich finde das auch immer noch von der Wertung her richtig, aber sagen wir es mal so, ich bin sehr froh, dass wir da nicht die 10 gezückt haben oder sowas, weil dafür lässt es im Detail zu viel sich ankreiden, was mir persönlich halt doch auch ein bisschen an den Spielspaß geht.
Ich hebe es mir gerade noch auf, aber unter anderem auch deswegen, weil ich mich nicht entscheiden kann, englische oder deutsche Sprachausgabe, weil ich finde,
das
die englische Sprachausgabe ist einfach der Hauptdarsteller blöd gewählt.
Ja.
Das zerstört für mich die Atmosphäre. Der hat eine dermaßen tiefe Reibeisenstimme, dass es
ja, ja.
passt. Und in der deutschen Sprachausgabe, wobei ich glaube, dass das sogar in der englischen teilweise auch so ist, da zerstört einfach die fehlende Lippensynchronität.
Nee, das ist vielleicht nicht perfekt, aber wesentlich besser in der englischen. Und in der deutschen, das ist okay. Für mich der Grund, also du bist mein Seelenverwandter und wir werden uns jetzt so Ringe schicken gegenseitig, finde ich, solche Seelenverwandtschaftsringe, die man in Irland immer bekommt für viel zu viel Geld. Und okay. weil ich sehe es genauso, also die deutsche Sprachausgabe ist tatsächlich eigentlich besser, aber diese absolut, also es ist fast schon eine Kunst, weil eigentlich schon nach der Wahrscheinlichkeit, nach der Gaußschen Normalverteilungskurve, müsste es irgendwann auch mal passen mit der Lippensynchronität. Es ist fast so, als hätte ein kleines Schadprogramm tatsächlich alles getan, damit es wirklich nie synchron ist.
Sebastian wollte dazu, glaube ich, auch noch was sagen.
Ja, genau, das gleiche Thema wollte ich mich auch anschneiden, weil ich habe es auch von mehreren gehört, dass das jetzt auch in der Deutschen wohl noch schlimmer ist als in der Englischen, aber dass es grundsätzlich wohl nie passt so richtig, wie es sein sollte, dass die Charaktere halt den Mund bewegen, wenn sie dann nichts mehr sagen und umgekehrt. Und das müsste man eigentlich heutzutage schon in den Griff kriegen, dass das einfach dann, wenn ein Soundfile abgespielt wird, dann einfach der Mund animiert wird. Also das gibt ja mittlerweile relativ, also es gibt ja Methoden, wo das ja nicht extra programmiert werden muss, dass der Mund auf und zu geht, sondern einfach nur, dass wenn Ton kommt, jetzt soll der Mund sich bewegen. Das muss ja nicht hundertprozentig passen, nur es stört wenn der Mund zu ist und man hört noch 3 Sekunden,
also es. Ach, also ist das gar nicht so eine große Entwicklungsarbeit? Ich steck da nicht so drin.
Da gibt es schon längst Middleware für. Ich glaube, das wird dann wieder problematisch, wenn du auch noch eine unglaubliche Mimik hast, was ja jetzt auch nicht gerade bei Deus Ex 3 der Fall ist. Aber ja,
das
wäre
bei Lenoir das Problem.
Ja, genau. Aber also, ja, Deus Ex 3 trotzdem, also ich finde, man soll das gespielt haben. Das ist echt mal wieder ein intelligentes Spiel, auch ein schön langes Spiel. Also es gab dieses Jahr noch nicht sehr viele Spiele so im eher Action- oder Action-Adventure-Bereich aus meiner Sicht, die's mit diesem Programm aufnehmen konnten. Also da werden wir sicherlich auch wieder bei irgendwelchen Jahresend-Top-Listen drüber reden. Und ich bin sicher, dass das Ding auch von diversen Konkurrenzmagazinen, Game of the Year und so weiter bekommen wird. Und wir werden uns wahrscheinlich da auch nochmal ernsthaft drüber streiten in ein paar Monaten. Aber
wie ist das denn, darf ich mal kurz, wie ist das denn, wenn man so wenig bis keine Erfahrung mit Deus Ex hat? Lohnt sich das denn dann, Deus Ex Human Revolutions? Oder ist es einfach dieses, viele Leute finden es jetzt toll, weil es einfach Deus Ex ist?
Also ich habe mich ja vorhin schon geoutet. Ich habe quasi keine Erfahrung. Ich habe den ersten Teil mal so ein bisschen gespielt damals, aber bin da nicht mit warm geworden. War einfach die falsche Zeit. Den zweiten kenne ich auch weiter nicht und ich genieße es relativ stark. Also kann ich es schon empfehlen.
Das spielt doch vor dem ersten Deus Ex.
Richtig, genau. Richtig. Das kommt noch dazu, genau.
Es gibt übrigens noch ein Spiel, das gerade in aller Munde ist, wo wir auch als einer der ersten darüber berichtet haben und das so in eine ganz ähnliche Richtung geht, so mit Augmentierungen, mit den bösen Konzernen, die da die Welt beherrschen und auch mit einer ganz ähnlichen Bewaffnung. Und das ist Syndicate. Wer hat das damals gespielt, Syndicate 1?
Ihr. Ja.
Ein bisschen auch.
Ich kenne nur
das Intro. Ein bisschen.
Brav. Und du kennst was?
Ich kenne nur das Intro.
Ah, du kennst nur das Intro. Dann gab es noch Syndicate Wars. Das war allerdings irgendwie, fand ich schon nicht mehr so toll, obwohl es dann voll 3D war.
Ja, aber genau deshalb war es nicht so toll. Also ich fand es damals, schrecklich. Ich habe damals die Demo gespielt und dann, nee.
Dann beschreib doch vielleicht kurz nochmal für alle Zuhörer, die das damals nicht gespielt haben, nochmal so im Wesentlichen, worum es um Syndicate 1 ging.
Okay, die Welt ist aufgeteilt in also in Länder und die Länder werden von Konzernen beherrscht und die Konzerne kämpfen untereinander um die Länder oder die Macht über die Länder und schicken dann in diese Kriegsgebiete Söldnertrupps mit 4 Soldaten und man steuert diese Söldnertrupps. Von schräg oben war das damals, das war so eine Art, wie soll ich sagen, wie bei Jagged Alliance so ein bisschen. Ja,
ja, isometrisch einfach war.
Isometrisch, Taktik ein bisschen und der Clou war halt, dass man zwischen den Missionen konnte man diese Söldner aufrüsten, also auch diese Augmentierung wie jetzt bei Deus Ex 3, also man konnte da diesen Söldnern, die vorher wirklich nur aus Fleisch und Knochen bestanden, konnte man dann Metallbeine und bessere Panzerungen, Gehirnverstärker, was auch immer, dann wurden die immer schneller, widerstandsfähiger, bessere Waffen und ja, und dann hat man halt nach und nach Land für Land die Welt erobert und war damals ein Riesenspiel. Und die Leute haben jahrelang gewartet, dass es endlich wiederkommt. Es gab ja, das war ja mehr oder weniger so ein offenes Geheimnis, dass Syndicate an einem neuen Spiel gearbeitet wird. Das war dieses Project Red Lime, hieß es so. Ja, oder dieser Arbeitstitel. Und aber dass es jetzt so wiederkommt, wie es jetzt halt wiederkommt, da haben wohl, glaube ich, die wenigsten mit gerechnet oder. Ich würde mal sagen, die wenigsten haben es sich gewünscht.
Hm. Ja, weil wie kommt es denn wieder? Also auch da können wir nicht erwarten, dass vielleicht jeder Zuhörer jetzt immer sämtliche News liest. Es kommt halt als 3D-Action-Spiel wieder oder als vielleicht taktischer Shooter oder so etwas. Und ich frage mich halt echt langsam, geht's noch? Ich meine, das Spiel war echt lustig, so wie es war. Und jetzt ist man auch da wieder, also ähnlich wie bei Space Marine, wo du auch keine Squad hast, was eigentlich fest dazugehört, wirst du da auch wieder dann nur einsteuern und wahrscheinlich begleiten dich 3 Hansels, die dauernd an irgendwelchen Wänden hängen bleiben. Und sowas finde ich halt total schade. Also ja. Ich glaube eben nicht, dass man alles heute vershooterizieren muss oder fizieren und dass die heutigen Leute, die auch vielleicht so alte Spiele gar nicht kennen, ich finde das auch eine Beleidigung den jüngeren Spielern gegenüber, dass man ihnen quasi von Seiten der Hersteller automatisch unterstellt, wenn es nicht in 3D ist und Peng macht und aussieht wie Gears of War oder irgendwie ein Shooter, dann sind sie zu blöd und kaufen es nicht. Also das finde ich echt total schade, diese Herangehensweise.
Ich habe da ja jetzt, wie gesagt, überhaupt keine sentimentale Bindung dran. Und vielleicht sehe ich das deswegen auch nicht so kritisch. Aber, also korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber einer der größten Pluspunkte von Syndicate war doch wohl auch damals schon das Setting und die Atmosphäre. Ja. Und also ich finde, das kann man ja auch in einem First-Person-Shooter gut unterbringen.
Ja, aber eines der ganz wesentlichen Punkte von Syndicate damals war ja dieses, du musst ja Taktiken ausarbeiten, du konntest nicht einfach mit 4 Leuten da reingehen und alles niedermähen, sondern du musstest irgendwie mit einem vor, damit er die anderen Wachen ablenkt, dann hast du mit einem irgendwie so einen Überzeugungsstrahler, dann hast du da eine ganze Armee von anderen Leuten zu dir rübergezogen, dann bist du mit 2 anderen nochmal oben durch die Treppe und hast da den Hintereingang genommen. Wie willst du das als Ego-Shooter machen? Ja, da kannst du ja maximal irgendwie deinen Teamkameraden so Anweisungen geben, geh durch diese Tür und das war's dann.
Ich könnte mir auch gut vorstellen,
Sebastian?
Also ich könnte mir nur gut vorstellen, dass es irgendwie ein bisschen was damit zu tun hat, dass Strategiespiele so also auf Konsolen auch nicht so den großen Anklang finden, dass sie vielleicht deswegen jetzt sagen, gut, jetzt die Hauptverkäufe machen wir halt eben auf den Konsolen und dass wir dann da jetzt nicht großartig jetzt mal experimentieren und versuchen, jetzt mal irgendwie was mit der Steuerung anders zu machen, sondern so Shooter werden gekauft, dass es daher irgendwie kommt. Ich meine, weiß nicht, ob jetzt eine Marke deswegen jeder immer alles auf Shooter umrüsten muss, aber ich könnte mir gut vorstellen, sagen, sie wollen halt das Setting und so behalten, nur halt ein anderes Spielkonzept.
Ja, aber just wenn das Setting kaum noch jemand kennt, also weiß nicht, dann wird es doch eher nur als Deus Ex Rip-Off oder so empfunden. Also das verstehe ich in dem Zusammenhang nicht. Also das Gameplay total wegzuwerfen, aber das Setting zu behalten, wo ist denn da der tiefere Sinn?
Na gut, vielleicht so, dass sie keine neuen Konzepte mehr bringen müssen, dass sie sagen, die Idee ist ja schon da, dass es da einfach jetzt einfacher ist, dass sie schon was da ist, schon einfach nehmen. An der Idee her selbst. Na gut, wie gesagt, war jetzt auch nur
so. Ja, kann schon sein, aus dem Grund werden auch zu irgendwelchen Arcade-Automaten wie Asteroids angeblich viel mehr geplant, also mag schon sein. Oder
Moorhuhn.
Oder zum Moorhuhn.
Zum Moorhuhn, genau.
Ja.
Also was ich noch interessant finde, ist, dass das schon Anfang 2012 rauskommen soll. Also das ist ja nicht mehr so
lange. Ja, da wurde auch lange unter Tarnnamen dran gearbeitet. Also.
Und so viel muss man ja sagen, die Starbreeze-Leute, also so Shooter, können die eigentlich schon. Also ja. Die waren ja nicht zuletzt auch für Chronicles of Riddick verantwortlich. Und das war ja ein ziemlicher Überraschungshit.
Ja, der Teil 1 war noch gut, ja. Arena war dann, Dark Arena war dann ja. Nicht mehr. Oder Athena, oder wie es hieß, genau.
Dark Athena, ja.
Ja. Ja, aber...
Also ich glaube auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel werden wird. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es was Gutes werden wird, aber es ist einfach so dieses... Es ist so einfallslos. Und man hat diese Lizenz schon. Und überlegt, was machen wir? Machen wir einen Online-Store draus oder einen Shooter?
Ja. Vielleicht machen sie ja demnächst dann nochmal ein Facebook-Spiel draus und das ist dann wieder taktisch.
Vielleicht kommt ja dafür von einem anderen Spiel, was jetzt auch nochmal hochgekommen ist, ein Echtzeitstrategiespiel raus. Doom ist vom Index. Doom in einem Taktikspiel?
Anyone? Gibt es ja schon im Prinzip. Es gibt ja diese Doom-rundenbasierten RPG-Spiele, die ganz lustig sind.
Das ist richtig, ja. Gibt es die eigentlich woanders als iPhone auch? Weil ich kenne die nur vom iPhone.
Oh, das ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt nicht. Aber anyway, also Doom ist vom Index und tatsächlich war es irgendjemandem wert, auch die Streichung vom Index zu beantragen, was jetzt aber immer noch dazu führt, dass irgendwelche anderen Spiele, die viel, 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 viel weniger brutal sind, als Doom damals angeblich brutal war, immer noch draufstehen. Aber also es zeigt auch hier, es gibt tatsächlich eine Entwicklung, man höre und staune. Aber ehrlich gesagt, also dieses Jahr ist ja eh das Jahr der, ist doch eh alles egal bei den Altersprüfungen. Also Dead Space 2, Electronic Arts hat es einfach so lange neu eingereicht, bis die USK gesagt hat, wir wollen nicht mehr oder alle kritischen Prüfer Masern hatten oder ich weiß es nicht. Und dann kam es durch. Oder jetzt Gears of War, das am Dienstag rauskommt, wo ja bei jeder, also der Michael Capps war jetzt auch wieder hier, also der President seit ein paar Jahren von Epic, war ja auch auf der Gamescom hier bei der GDC Europe und also wann immer ein Epic-Mitarbeiter irgendwas zu Gears of War sagt, dann erwähnt er lachend, dass er auch nicht weiß, warum es auf einmal in Deutschland nicht mehr schlimm sein soll. Also ich meine, ich begrüße es insofern, als ich halt ja eher möchte, dass Spiele gespielt werden können und glaube, dass ein ab 18 reicht und man nicht da es gleich quasi verbieten muss. Aber irgendwo so ein bisschen lächerlich ist das schon. Also ein Spiel, das vor 3 Jahren Gears of War 2 noch komplett zu brutal war, gar nicht gebracht werden konnte, ist jetzt auf einmal okay. Also da sieht man erstmal, wie sehr diese Jugendfreigaben letzten Endes von irgendwelchen Agendas bestimmt werden, die nicht in der tatsächlichen Sache begründet sind. Und das ist das, was mich so aufregt. Also Gears of War 3, um Gottes Willen, nicht in Kinderhand, nicht in jugendliche Hand, aber hört's doch auf, in Deutschland so zu tun, als könnte man die Welt verbessern mit einem besonders strengen Jugendfreigabesystem.
Was glaubt ihr, wie stehen die Chancen, dass Quark noch nachkommt im Laufe der Zeit?
Das liegt, glaube ich, vor allem daran, ob sie den Quake wieder rausbringen wollen. Quake Wars zum Beispiel ist ja auch nicht initiiert, oder?
Nee, glaube ich nicht.
Nee, aber das wird ja nach 25 Jahren sowieso automatisch von der Liste gestrichen und vorher halt nur, wenn irgendeiner Interesse zeigt. Das wird ja wahrscheinlich entsprechend einfach irgendeinen Pauschalbetrag kosten, wie die Prüfung bei der USK.
Ja, genau. Und dann gucken sie sich nochmal an. Ja. Okay, Sebastian, noch ein Schlusswort von dir? Müssen wir besser machen bei Gamers Global? Was ärgert dich? Ich habe heute oder gestern oder so eine Mail bekommen, nochmal wegen der Spiele-Bewertung, die wir jetzt erschwert haben und Spielsammlung. Gibt's was? Was müssen wir verbessern, damit du weiterhin glücklich bleibst?
Nee, ich bin weiterhin glücklich. Nee, also bis jetzt ist eigentlich alles wunderbar.
Schleimer.
Nee, aber auch mit dem Relaunchen ist das alles ganz schön geworden auch und so. Na gut, das Erfolgesystem ist für viele ja noch so ein kleiner Anreiz geworden. Das ist jetzt bei mir jetzt nicht so unbedingt, weil das bleibt eher beim Alten. Ich suche da jetzt nicht irgendwo.
Weißt du, wie viele Erfolge ich habe zurzeit?
50. Mehr als ich.
50. Und du bist wahrscheinlich einfach, hast zu wenig und jetzt sagst du, ich interessiere das nicht.
Ich glaube, ich habe 32 oder so. Ja,
oh, gut, auch nicht
das
schlecht.
War der Grund. Ja, aber. Ja, da gibt es ja auch welche dann, die auch wirklich. Naja, die muss man ja wirklich wissen, was man da machen muss. Wenn das keiner dann spoilert, dann geht das auch gar nicht.
Und so als Rausschmeißer, wenn du etwas dir wünschen dürftest oder etwas abschießen dürftest, was wir so haben auf Gamers Global, was wäre das?
Boah, was abschießen.
Oder dir was wünschen, eine Funktion, die dich glücklich macht.
Ich weiß nicht, es wird halt immer wieder gewünscht, dass die bei den Smartphones, dass das ein bisschen detaillierter ist, dass man vielleicht noch, dass man mal Android dazu nimmt.
Ja. Ja, aber das ist sinnvoll. Also ich denke, das werden wir auch irgendwann mal einführen demnächst. Also es kommen ja auch
die iOS-Rubrik und Android, ja, genau. Windows Mobile 7, dass man da so die drei dann hat und dass man da wenigstens dann die Leute dann nicht bei jeder App der Woche dann immer, gibt's das auch für Android, dann sehen sie es im Steckbrief.
Ja. Aber Sebastian, wenn man dich so billig glücklich machen kann, das werden wir dann in einigen Wochen oder Monaten schaffen. Ja, du, dann vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ich danke auch.
Und
hat Spaß gemacht.
Ja, uns auch. Also vor allem fand ich es nochmal interessant mit Revelations, auch die Begründung, warum du dich da immer noch drauf freust und so. Und ja, also wenn andere Hörer jetzt auch mal gerne dabei wären, nur zu, wir machen das immer sehr spontan, kurz vorm Podcast. Also meldet euch einfach, wenn ihr zum Beispiel jetzt den Podcast kommentiert. Und ansonsten würde ich sagen, Alex, geh zurück zu deinen Toten. Bernd,
da wollte ich gerade anmerken, wenn jemand Interesse hat, bei Xbox Live Zombies zu verprügeln, ihr findet meinen Gamertag auf Gamers Global.
Genau.
Ich bin tatsächlich noch mal überlegen, ob ich mir dann auch mal bald hole, dann wäre das ja eine Möglichkeit.
Mach es, solange man es noch ohne Probleme in Deutschland bekommen kann.
Ja.
In diesem Sinne, einen
Macht's
schönen
gut.
Tag,
Macht's
morgen
gut.
oder Abend. Tschüss.
Ciao. Tschüss zusammen. Ciao.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.
Ich habe beispielsweise jetzt sehr gerne Deus Ex gespielt und ich habe keines der beiden Vorgänger wirklich gespielt.
Was?
Ja, ich was?
Ich oute mich hier. Ich bin in die Redaktion gekommen.
Schlagt mich.
Oh, Dead Island, Dead Island, Dead Island, Dead Island. Ja, Herr Kommissar. Achso, Entschuldigung. Ja, ich höre auf. Ich komme. Solche. Genau. Und ja, Bernd schneidet jetzt besonders schnell nach der letzten Aussage von Alex den Podcast, damit wir
Dead Island, Dead Island, Dead Island, Dead Island.
Doom, Doom,
Doom, Doom, Doom.
Quake!
Doom,
River Raid!